Der Abgasskandal bei VW ist ja immer wieder noch ein Thema in den Medien. Waren da auch noch andere Automobilhersteller dabei, Audi oder wer auch immer. So, ein Abgasskandal hat uns alle ein bisschen erschüttert, vielleicht desillusioniert. Oder denken wir auch an die Fußball-Weltmeisterschaften in Deutschland, Russland und Katar. Waren sie gekauft? Wurden da Schmiergelder gezahlt? Einiges deutet darauf hin. Dann hören wir von Skandalen bei der Deutschen Bank. Und all diese Meldungen werfen ja viele Fragen auf. Aber vor allen Dingen haben sie uns allen nochmal gezeigt, dass selbst namhafte Unternehmen, die man eigentlich für seriös gehalten hat, bereit sind zu betrügen, wenn es ums Geld geht. Und da sind wir mitten im heutigen Text. Wir wollen uns Amos 8, 4 bis 10 anschauen. Und das Predigtthema lautet: Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht. Damit fangen wir an und direkt auch mit dem ersten Punkt. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, halten wir zunächst einmal fest, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Und das möchte der Text deutlich machen. Ich lese einmal zunächst Vers 4. Hört her, die ihr die Schwachen unterdrückt und die Armen im Land ruiniert. Also hier spricht Amos auch wieder zunächst einmal die Reichen an, die Reichen des Landes. Sie unterdrücken die Armen und Schwachen. Und wer von euch an den anderen Tagen denn schon dabei war, der wird jetzt feststellen, das ist ja ein immer wiederkehrendes Thema beim Propheten Amos. Und hier sehen wir bereits, die Reichen klammern Gott aus ihrer Arbeitsethik, aus ihrer Wirtschaftsethik. Da hat Gott offensichtlich nichts mehr zu sagen. So nach dem Motto, das ist mein Glaube und das ist mein Portemonnaie. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Das fängt hier direkt im Vers 4 an, weil sie etwas tun, was Gott missfällt. Sie unterdrücken die Schwachen, um sich selbst zu bereichern. Das werden wir gleich auch noch etwas deutlicher sehen. Aber ich möchte das Hauptaugenmerk hier zunächst einmal auf Vers 5 legen. Denn in Vers 5 gibt uns Amos einen Einblick in die Gedankenwelt dieser Leute. Da heißt es in Vers 5, ihr sagt, also die Reichen: Wann ist das Neumondfest endlich vorbei? Dann können wir Getreide verkaufen. Wann ist nur der Sabbat vorüber? Dann bieten wir Korn an. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, das Neumondfest wurde einmal im Monat gefeiert und der Sabbat einmal in der Woche. Das Neumondfest wurde immer am 1. des Monats gefeiert und am Neumondfest galt auch Arbeitsruhe, genauso wie am Sabbat. Das war ein besonderer Tag, ein Tag, der auch für den Herrn war, eine Möglichkeit, wenn man nicht der alltäglichen Arbeit nachgehen muss, besonders Gemeinschaft mit Gott zu haben. Der Sabbat, der ist uns ein bisschen bekannter als das Neumondfest. Gott selbst hat am 7. Tag geruht, heißt es in 1. Mose, in den ersten Kapiteln. Und mit dieser Ruhe hat Gott ein Zeichen gesetzt. Gott brauchte ja nicht wirklich Ruhe. Gott muss sich nicht ausruhen, aber er hat den Sabbat für den Menschen geschaffen. Das Erstaunliche ist, man hat in der Archäologie Tagebücher gefunden von dem ägyptischen Pyramidenbau. Und man hat festgestellt, die anderen Völker um Israel herum, die kannten den Sabbat gar nicht. Da wurde 7 Tage durchgearbeitet. Schaut mal, wie wunderbar ist Gottes Wort. Wie wunderbar ist Gott, wie gut meint er es mit den Menschen. Er ist der Schöpfer, er weiß, was die Menschen brauchen. Und er legt von vornherein einen Ruhetag fest, weil wir das brauchen. Und wenn wir das Alte Testament lesen, auch die 10 Gebote, dann stellen wir fest, dass das eine besondere Möglichkeit war, an die Schöpfung zu denken, an den Schöpfer zu denken und über die Schöpfung zu staunen, an einem Ruhetag. Aber man hatte auch die Möglichkeit, und das finden wir dann in den 10 Geboten, wie sie im 5. Buch Mose nochmal wiederholt werden, dass man an dem Sabbat, an die Errettung denken sollte, an die Errettung aus Ägypten in erster Linie. Das heißt, es war ein Tag, der für den Herrn da war. Zugleich ist das Halten des Sabbats ja immer auch ein Vertrauensschritt gewesen. Gott wollte das Vertrauen. Gott wollte, weil wenn man den Sabbat hält, dann sagt man ja: Gott, ich vertraue dir, dass 6 Tage Arbeit genügen und dass du mich trotzdem versorgst. Das Halten des Sabbats im Alten Testament war immer ein Vertrauensschritt und dieses Vertrauen wollte Gott. Natürlich soll man an jedem Tag, auch an einem Arbeitstag an Gott denken, aber ein freier Tag ist eine besondere Chance für die enge Beziehung zu Gott. Und Gott geht es auch im Alten Testament, das haben wir jetzt auch in den Tagen gesehen, in erster Linie um Beziehung. Aber was machen diese Menschen mit dem Sabbat? Sie denken nicht an Gott, sie denken ans Geld. Sie denken nicht daran, dass Gott sie erlöst hat, sie denken an ihre Erlöse. Sie denken ans Kaufen und Verkaufen. Sie dienen nicht Gott, sie dienen dem Mammon. Sie sitzen im Gottesdienst am Sabbat und stellen sich die Frage, schauen wahrscheinlich auf die Uhr, wann ist der Sabbat endlich vorbei? Denn die Konjunktur boomt, es gibt viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Und das wollen sie eigentlich. Sie wollen nicht im Gottesdienst sitzen. Sie wollen nicht die Ruhe vor Gott haben. Und das zeigt uns sehr, sehr deutlich, die Prioritäten sind falsch gesetzt, wenn alles nur noch ums Geld geht. Ihr Lieben, Geld hat eine treibende Kraft. Dessen sind wir uns wahrscheinlich allen bewusst. Geld hat eine treibende Kraft. Jemand hat mal gesagt, das Geld gleicht dem Salzwasser. Je mehr du davon getrunken hast, desto durstiger wirst du. Ich denke, das ist wahr. Wenn wir das Geld nicht beherrschen, wird das Geld uns beherrschen. Und wenn wir mal ehrlich sind, ich nehme mal an, die meisten von uns, ich kenne das auch, wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns wissen, das Geld hat eine Macht. Und wir müssen aufpassen, das Geld ist ein schlechter Herr. Es ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und darauf sollten wir immer wieder achten. Es kann leider auch bei Christen passieren, dass das Geld und das Geldverdienen plötzlich die oberste Maxime im Leben wird. Ich muss natürlich dazu sagen, es ist für einen Christen nicht grundsätzlich verkehrt, auch eine berufliche Karriere zu machen, wenn man damit gute Absichten verfolgt. Aber es ist problematisch, wenn das Geldverdienen die Gedankenwelt so sehr einnimmt, dass man die Ruhe vor Gott gar nicht mehr genießen kann, sondern dass man nur noch von diesem Gedanken getrieben wird, mehr zu verdienen. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Jetzt stellen wir uns die Frage heute Abend, wie können wir denn feststellen, dass uns Geld zu wichtig geworden ist? Ich denke, das Beste, was wir machen können, ist, dass wir Gott darum bitten, zeige du mir, Herr. Zeige mir, woran mein Herz sich vielleicht gehängt hat. Zeige es mir auf. Aber wir können uns auch einige Fragen stellen. Wie häufig denken wir ans Geld, wenn wir frei sind zu denken, was wir denken wollen? Wie viel Kraft und Energie verwenden wir für Zusatzverdienste, die wir vielleicht nicht zwingend bräuchten, um durchzukommen? Wie sehr ärgert es uns, dass wir vielleicht nicht so viel Geld bekommen, wie wir gerne hätten? Wie sehr ärgert das uns? Wie sehr wurmt das uns? Wie schwer fällt es uns, Geld wegzugeben? Das ist eine gute Frage. Ich habe das schon am Tisch erzählt. Mein Vater kam kurz bevor ich geheiratet habe zu mir ins Büro. Mein Vater ist nicht ein Mann vieler Worte, aber was er sagt, hat es in sich. Und er sagte, mein Sohn, ich will dir, bevor du aus dem Haus gehst, noch zwei Ratschläge in Bezug aufs Geld geben. Erster Ratschlag, mach nicht Schulden bei anderen Menschen. Okay. Zweiter Ratschlag, gib dein Geld immer gerne weg. Dieser Ratschlag hat gesessen, weil ich ihn 20 Jahre lang bis dahin beobachtet habe, wie er es gehandhabt hat. Gott möchte, dass wir freigebig sind. Und wenn wir nicht freigebig sind, das widerspricht Gottes Wesen, weil Gott ist ein freigebiger Gott. Und ich möchte es vielleicht auch mal sehr, sehr deutlich auf den Punkt bringen, wenn wir als Christen gar nicht spenden, ist das Sünde. Ja, Gott will einen fröhlichen Geber, aber Gott will einen Geber, einen fröhlichen. Er will, dass wir geben, dass wir was in die Gemeinde beisteuern. Der Zehnte ist ein guter Richtwert, dass wir gerne unser Geld weggeben für Bedürftige, für die Mission. Wenn es dir schwerfällt, das Geld wegzugeben, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass die Prioritäten falsch gesetzt sind. Wir kommen zum zweiten Punkt. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann beeinflusst das die Arbeitsweise. Schaut mal, wenn Geld das Wichtigste in unserem Leben ist, dann ist der Weg, wie wir ans Geld kommen, oft zweitrangig. Dann sind wir bereit, verschiedene Wege einzugehen. Hauptsache, wir kommen an dieses Geld. Schon der griechische Philosoph Demokrit, der hat nur 100 Jahre nach Amos gelebt. Er hat einmal gesagt, ein Mann, der stets der Macht des Geldes unterliegt, kann niemals gerecht sein. Und ich glaube, dass das ein wahres Zitat ist. Und genau das sehen wir jetzt auch im Buch Amos. Die Menschen sind so vom Geld getrieben, ihnen ist es egal, wie sie das Geld verdienen. Und dazu kommen wir jetzt. Zunächst einmal ist Betrug angesagt auf dem Marktplatz. Betrug im Hinblick auf Geld und Warenmenge. Das möchte ich erklären. Schaut mal, da heißt es in Vers 5, wir verkleinern das Getreidemaß, vergrößern das Gewicht für das Geld und stellen die Waage falsch ein. Wir verkleinern das Getreidemaß. Was ist damit gemeint? Ich glaube, in anderen Übersetzungen ist von einem Eva die Rede. Man hatte damals eine feste Maßeinheit, wie man Getreide gemessen hat, die Menge an Getreide. Das Eva war so eine kleine Tonne, könnte man sagen, und da gingen genau 40 Liter rein. War eine feste Einheit. Ein Eva sind 40 Liter Getreide. So, und dieses Eva wird verkleinert. Die hatten da Möglichkeiten, wie die das Ganze ein bisschen verändert haben. Meistens haben sie Einlagen reingelegt. Ja, dann hat man den Kunden eine volle Tonne gegeben, aber da unten waren Einlagen drin. Das heißt, da waren gar nicht 40 Liter Getreide drin, sondern vielleicht nur noch 30. Ja, und so haben sie da die ganze Sache ein bisschen verfuscht. Und das Ergebnis ist, der Käufer erhält zu wenig Ware. Er zahlt für 40 Liter und kriegt vielleicht nur 30. Ja? Ihr merkt schon, es gibt Anwendungen für unsere heutige Zeit, aber dazu kommen wir gleich. Dann gibt es eine weitere Betrugsmöglichkeit. Wir gehen weiter im Text. Wir vergrößern das Gewicht für das Geld. Wie ist das zu verstehen? Wir müssen wissen, festgeprägte Münzen, wie wir sie auch heute kennen, gab es erst ab der Perserzeit. Damals hat man mit Silber bezahlt. Das sehen wir auch in Jeremia 32, Vers 10 zum Beispiel. Da heißt es, der Kaufvertrag wurde ausgefertigt, vor Zeugen wurde das Original versiegelt und das Silber wurde abgewogen. Man hat mit Silber gezahlt. Und das Ganze wurde abgewogen, nicht mit digitalen Waren, sondern mit Waren, die muss man sich ungefähr so vorstellen. Da hat man das Silber auf die eine Seite gelegt und da brauchst du ja ein Gegengewicht. Und das sind die Gewichtsteine. Und das Gegengewicht war ein Schekel. 11,5 Gramm war ein Schekel. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist auf dem Marktplatz und du hast den Schekel vergrößert. Das sind keine 11,5 Gramm, das sind 15 Gramm. Du legst den drauf, das heißt, der Kunde muss mehr Silber drauflegen, damit die Waage gleich ist. Verstehen wir das Bild, ja? Und auf diese Weise haben sie den Kunden betrogen. Sie haben die Gewichtsteine vergrößert. Und es gibt, also der Kunde zahlt dann zu viel. Ja, das ist der Betrug an dieser Stelle. Und dann gibt es eine dritte Betrugsmöglichkeit, die hier erwähnt wird. Sie stellen die Waage falsch ein. Also das gab von vornherein die Möglichkeit, die Waage zu frisieren. Man konnte die Waagbalken krümmen, dass sie von vornherein schon mal anders war. Da muss man mehr drauflegen, damit die Sache gerade wird. Und sie kassieren sich dabei ein hübsches Sümmchen. Und wir stellen hier fest, ja, das ist offensichtlich, sie fahren die krumme Tour, um ans Geld zu kommen. Und diese drei Betrugsmöglichkeiten werden allesamt in 3. Mose 19, Vers 36 erwähnt. Alle drei. Da heißt es im Gesetz, 3. Mose 19, eure Waage muss stimmen. Das war die dritte Betrugsmöglichkeit, die wir uns angeschaut haben. Dann die Gewichte, die Schekel, das war die zweite Betrugsmöglichkeit. Und die Hohlmaße, das war die Tonne, das Eva, müssen dem Grundmaß entsprechen. Ich bin Jahwe, euer Herr, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Jetzt müssen wir wissen, 3. Mose 19 ist das große Kapitel der Nächstenliebe im Alten Testament. Wisst ihr, was die zwei größten Gebote sind? Ich glaube, wir kennen das alle. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Jesus zitiert an dieser Stelle zwei Stellen aus dem Alten Testament. Das heißt, das doppelte Liebesgebot kommt aus dem Alten Testament. Jesus sagt, liebe Gott, das ist 5. Mose 6 und liebe deinen Nächsten, das ist 3. Mose 19. Und dieses große Kapitel der Nächstenliebe erwähnt auch, Nächstenliebe bedeutet ehrlich zu sein auf dem Marktplatz. Das ist auch ein Zeichen der Nächstenliebe. Seinen Nächsten zu lieben bedeutet ehrlich zu sein. Und dann gibt es auch noch Betrug im Hinblick auf die Produktqualität. Und verkaufen noch den Abfall vom Korn. Das heißt, sie verkaufen minderwertige Ware. Es ist eigentlich Ausschussware. Es ist Getreide, das wahrscheinlich auf den Boden gefallen ist, das verschmutzt oder zertreten ist. Aber in den Augen dieser Kaufleute gibt es die Kategorie Ausschuss. Gibt es gar nicht. Alles wollen sie zu Geld machen. Alles. Das mischt man wahrscheinlich, anstatt es aus dem Verkehr zu ziehen, das ist schlechtes Getreide, Ausschuss, mischen die das wahrscheinlich zu gutem Getreide bei und verkaufen schlechte Qualität, kriegen aber den Preis für gute Qualität. Ich möchte mal die Behauptung vorstellen, dass alle diese Dinge, die wir jetzt hier gesehen haben bei Amos, finden natürlich in modernisierter Form auch heute statt. Alle drei, alle vier. Einmal Betrug, was die Produktqualität angeht. Ja, das ist gang und gäbe im Geschäftsleben heute. Da verkauft man dem Kunden sogenannte B-Ware. Aber man verkauft sie als einwandfreie Ware und hofft, dass der Kunde die Mängel nicht feststellt, ohne es dem Kunden vorher zu sagen. Man verkauft Pferdefleisch als Rindfleisch. Könnt ihr euch noch daran erinnern? An den großen Skandal. Pferdefleisch ist wesentlich billiger. Und man verkauft Pferdefleisch, weil es günstiger ist und sagt, es ist Rindfleisch. Aber vielleicht auch privat. Wir verkaufen unseren Gebrauchtwagen und schreiben hin unfallfrei. Und wir wussten genau, wir hatten den Unfall. Wir haben es nur gut repariert. Das ist Betrug, ihr Lieben. Das ist Betrug. Wir geben der Verkaufsanzeige an, der Wagen hat keine Mängel, obwohl wir wissen, da ist einiges kaputt. Und wir hoffen einfach, dass es der Kunde nicht merkt. Das ist Betrug. Oder wir erfinden Mängel, um den Preis zu drücken. Das ist heute bei Firmen gang und gäbe. Man reklamiert etwas, was eigentlich voll in Ordnung ist. Und man hofft, dass der Verkäufer nicht weiter nachfragt und direkt einen Abzug von der Rechnung macht. Oder wenn wir nochmal auf den Gebrauchtwagen zurückkommen, als ich unser Auto gekauft habe, habe ich keine Ahnung von Autos, leider. Aber ich habe gemerkt, der Mann, von dem ich das Auto kaufe, hat noch weniger Ahnung als ich. Und ich könnte ohne weiteres sagen, das ist aber nicht in Ordnung und das nicht, um den Preis runterzuhandeln. Aber was nützen 200-300 Euro, wenn man ein schlechtes Gewissen hat vor dem Herrn? Ja. Natürlich gibt es heute auch Betrug im Hinblick auf die Menge der Ware. Ja, da schickt man dem Kunden nur 960 Kugelschreiber und schreibt auf dem Lieferschein 1000. Machen Firmen heute. Man weiß, der Kunde wird ja nicht nachzählen, alle 1000 Kugelschreiber. Und so betrügt man. Es werden Leistungen in Rechnung gestellt, die nie erbracht werden. In der Bauindustrie gang und gäbe, Subunternehmer schreiben auf, so viel Quadratmeter Fliesen haben wir gelegt. Haben sie niemals. Gerade in der Bauindustrie. Oder wir persönlich schreiben auf unserem Stundenkonto Arbeitsstunden auf, die wir nie erbracht haben. Oder wechseln wir mal den Bereich, wie sieht es mit unserer Steuererklärung aus? Wie machen wir das mit den Werbungskosten? Runden wir da mal großzügig auf? Wird ja sowieso nicht kontrolliert. Ihr Lieben, einer sieht es immer und das ist der Herr. Und der Herr will, dass wir ehrlich sind. Der Herr interessiert sich nicht nur dafür, was wir in der Gemeinde tun, er interessiert sich sehr dafür, was wir auf der Arbeit tun und was wir zu Hause tun und wie ehrlich wir in solchen Wirtschaftsfragen sind. Oder wie sieht es aus mit steuerpflichtigen Nebenverdiensten? Geben wir sie an? Da wären wir beim Thema Schwarzarbeit. Ja, da wird ein Gewerbe geführt ohne Gewerbeanmeldung. Es soll auch Christen geben, die jemand dauerhaft handwerkliche Leistungen anbieten, bezahlt werden, ohne die daraus entstehenden Gewinne zu versteuern. Ich rede nicht von einer einmaligen Nachbarschaftshilfe, sondern von einer kontinuierlichen Sache, die läuft, womit man sehr, sehr viel Geld macht. Vielleicht arbeiten wir nicht schwarz, aber wir fördern Schwarzarbeit. Da kommt der Handwerker zu uns und fragt mit Rechnung oder ohne. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, soll ich schwarz machen oder nicht? Und das ist eine Versuchung, oder? Ich stand auch einmal vor der Situation. Wie machen wir das? Das ist eine Versuchung. Wollen wir die Leistung schwarz oder nicht, will er damit fragen. Was antworten wir? Ich meine, ohne Rechnung wird es günstiger. Wisst ihr, Gott will Ehrlichkeit von uns. Schwarzarbeit ist kein Kavaliersdelikt, es ist Wirtschaftskriminalität. Gott möchte, dass wir ehrlich sind, gerade als Christen. Nichtchristen sollen auch ehrlich sein, versteht mich nicht falsch, aber von uns erwartet es der Herr. Wir kennen das Wort Gottes ganz genau. Und ich möchte da aber auch mal die positive Seite aufzeigen. In Sprüche 11, Vers 1, da heißt es, falsche Waage ist dem Herrn ein Greuel, aber ein volles Gewicht ist sein Wohlgefallen. Gott hasst Betrug. Das steht hier. Aber die andere Seite ist, Gott liebt Aufrichtigkeit. Das ist das, was Gott liebt. Daran hat er Wohlgefallen. Da war ich einmal beim Sachverständiger, unser Auto hatte eine Beule. Und es war interessant, genau an der Stelle hatten wir schon eine Beule. Und dann ist da ein Auto reingefahren und daneben direkt noch eine Beule. Und der Gutachter, ich sage ihm das, die Beule war schon, die ist jetzt nicht durch diesen Unfall entstanden. Macht das einen Unterschied? Er sagt, oh ja, das macht einen Unterschied, da kriegen Sie jetzt weniger Geld. Aber ich kann ja sagen, ich habe es nicht gesehen. Da habe ich gesagt, nee, die war da, ziehen Sie das ab von der Rechnung. Ich war im Nachhinein so froh, dass ich einfach ehrlich war, auch wenn man auf Geld verzichtet hat. Ich kenne einen Geschäftsmann, der Krane verkauft. Er hatte einen Riesenauftrag in Brasilien, 120 Millionen Auftragsvolumen. Das ist eine ganze Menge. Und wer sich so ein bisschen mit Provisionen auskennt, der weiß, 120 Millionen Auftrag, da bleibt einiges hängen für den, der den Auftrag an Land zieht. Dann hört er kurz vor Abschluss des Auftrages, Schmiergelder sind geflossen. Er sagt sofort, ich bin raus. Ich ziehe den Auftrag nicht an Land. Ich bin raus. Gab einen großen Aufschrei im Unternehmen, aber er ist Christ. Und er war ehrlich. Aus finanzieller Sicht ein Verlust, aus geistlicher Sicht der größtmögliche Gewinn. Gott freut sich an Aufrichtigkeit. Deswegen möchte ich uns ermutigen, dass wir auf der Arbeit, auch da, wo uns keiner sieht, dass wir einfach aufrichtig sind, weil Gott sieht uns immer. Und Gott hat daran gefallen. Wir kommen zum zweiten Kritikpunkt. Das ist die Ausbeutung. Da heißt es in Vers 6, wir kaufen Sklaven für Geld und Arme für ein paar Schuhe. Wahrscheinlich gibt das Wort für hier den Grund an. Das ist nicht ganz klar vom Urtext her. Sie kaufen den Geringen, man könnte auch übersetzen, wegen dem Geld, weil er ihnen Geld schuldet. Und sie kaufen den Armen, wegen ein paar Schuhe, also weil er ihnen ein paar Schuhe schuldet. So ist das wahrscheinlich zu verstehen. Damals gab es noch nicht die Möglichkeit der Privatinsolvenz. Und wenn man verschuldet war, konnte man sich aber selbst als Sklave in den Dienst stellen. Und so wollen die Reichen zu günstigen Arbeitskräften kommen. Ja? Da schuldet jemand nur ein paar Schuhe, ein armer Mensch. Und die sagen, das musst du mir zurückgeben, dann sei so lange mein Sklave und arbeite günstig für mich. Und das ist Unterdrückung. Das möchte Gott nicht und er kritisiert das hier durch den Propheten Amos. Wenn es nur noch ums Geld geht, sind Menschen schnell bereit, andere Menschen für ihre Zwecke zu missbrauchen. Da war ein alter, reicher Mann, er ging eines Tages zum Rabbi, weil es ihm nicht gut ging und suchte sich irgendwie Hilfe. Und nachdem er dem Rabbi seine ganze Lebenssituation geschildert hat, da nahm der Rabbi ihn bei der Hand und führte ihn zum Fenster und sagt, schau mal nach draußen aus dem Fenster, was siehst du? Ja, ich sehe Frauen, Kinder, die am Spielen sind. Sagt, richtig, jetzt komm mal mit vor dem Spiegel. Was siehst du jetzt? Naja, ist ja klar, jetzt sehe ich mich. Der Rabbi sagt, ja genau. Du hast durchs Fenster geguckt, du hast in den Spiegel geguckt. Beide Gegenstände sind aus Glas. Aber sobald Silber, der Spiegel ist mit Silber überzogen, sobald Silber im Spiel ist, siehst du nur noch dich selbst. Und das ist eine gute Lektion. Sobald Geld im Spiel ist, denken wir Menschen viel zu schnell an uns selbst. So hier die Reichen. Und Gott nimmt das Ganze sehr, sehr ernst. Damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann nimmt Gott das sehr ernst. Da heißt es in Vers 7, bei Jakobs Stolz hat Jahwe geschworen, nie werde ich ihre Taten vergessen. Also Gott schwört hier wieder mal und er sagt, ich werde die Ungerechtigkeit nie vergessen, was sie getan haben. In Klammern, wenn sie nicht Buße tun. Klammer zu. Ja. Gott schwört und daraus wird deutlich, für Gott ist das keine Lappalie. Schaut mal, wir schaffen oft häufig unsere eigenen Kategorien von Sünde. Das, oh ja, das ist sehr, sehr schlimm. Aber das auf der Arbeit, der Chef ist sowieso gottlos und wenn wir da ein bisschen was mehr für uns nehmen, spenden wir noch in die Gemeinde, dann ist das in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Gott nimmt sowas sehr, sehr ernst, was auf dem Marktplatz vor sich geht. Und er wird richten. Zunächst einmal durch ein Erdbeben, das hier angekündigt wird. Er bebt darüber nicht die Erde, erschreckt nicht all ihre Bewohner, hebt sie sich nicht wie der Nil, ist sie nicht aufgewühlt und senkt sich wieder, so wie der Strom von Ägypten. Also das Erdbeben wird hier am Beispiel eines Flusses, des Nils illustriert, so wie er sich bewegt, wenn Wellen kommen, so wird sich die Erde bewegen. Das Erdbeben wurde ja schon in Vers 2 im Buch Amos erwähnt, in Kapitel 1. Jetzt hier die Finsternis. An jenem Tag, spricht Jahwe der Herr, geht die Sonne schon am Mittag unter. Am helllichten Tag bringe ich Finsternis über die Erde. Wenn die Sonne am Mittag untergeht, das war immer ein angedrohter Fluch. Könnt ihr euch an die 10 Plagen in Ägypten erinnern? Eine Plage war Finsternis. Aber wisst ihr, woran ich auch denke? An Golgatha. Die Sonne geht mittags unter. Immer ein Zeichen des göttlichen Gerichts. Und hier in Vers 10 sehen wir dann die Auswirkungen des Ganzen. Ich verwandle eure Feste in Trauer, eure Gesänge werden Totenlieder sein. Auf die Hüften bringe ich euch den Trauersack und auf jeden Kopf eine Glatze. Ich lasse euch trauern wie um den einzigen Sohn. Bitter wird das Ende dieses Tages sein. Gott sagt, aus der Spaßgesellschaft mache ich eine Trauergesellschaft. Der Spaß ist vorbei. Ihr Lieben, ich hoffe, uns ist deutlich, dass Gott Unehrlichkeit auf dem Arbeitsplatz, Unehrlichkeit in Bezug auf Geld, dass Gott es sehr, sehr ernst nimmt. Das machen uns diese Verse deutlich. Was für ein Gericht wegen solcher Sachen. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen, dass wir mal nachdenken, wo gab es Situationen, wo wir nicht ehrlich waren, wo wir vielleicht was gestohlen haben. Ich habe als Teenager sehr viel gestohlen bei uns im Dorf in einem Getränkeladen und irgendwann später hat Gott mich überführt. Also ich wusste es direkt, dass es Sünde war, aber irgendwann hat Gott mir deutlich gemacht, André, du musst das bekennen und du musst das Geld zurückzahlen. Und das war für mich eine Überwindung, kann ich euch sagen. Ich war damals wahrscheinlich schon 18, 19. Dann bin ich hingegangen, ungefähr die Summe geschätzt, die wir damals gestohlen haben und ich habe es bekannt. Ich habe die Summe auf den Tisch gelegt und der Frau gesagt, ich bin Christ. Das war nicht richtig, ich möchte es zurückzahlen. Und die hat solche Augen gemacht. Das finde ich aber vorbildlich. Und das war eine Chance, Zeugnis abzugeben. Und wenn Gott uns auf Dinge heute Abend hingewiesen hat, im Zusammenhang mit der Steuererklärung oder mit Schwarzarbeit, dann lasst uns doch darüber nachdenken, wie können wir das nutzen? Erstmal sollten wir es bekennen vor dem Herrn, wenn wir es noch nicht getan haben? Aber wie können wir das auch nutzen, um Sachen wieder gut zu machen und dadurch ein Zeugnis zu sein? Wisst ihr, ich denke an eine Person und deswegen möchte ich hier auch mutmachend schließen, diesen Teil. An eine Person im Neuen Testament. Dieser Mann hat so viel betrogen. Zachäus. Und Jesus hat ihm alles vergeben. Alles. Er sagt, Zachäus, ich möchte in dein Haus kommen. Und das war für Zachäus schon so viel. Er kam selber auf die Idee, ich möchte die Sachen wieder gut machen. Und Jesus schenkt ihm ein neues Leben, vergibt ihm diese Sünde. Und wenn du heute angesprochen wurdest und genau weißt, die und diese Sache in meinem Leben war nicht in Ordnung, dann möchte ich dir auch mutmachend sagen, Jesus möchte dir vergeben und er kann dir vergeben und er möchte dir ein ruhiges Gewissen schenken. Aber dazu gehört auch, dass wir Sachen bekennen, dass wir einen reinen Tisch machen und Gott wird es belohnen, wenn wir damit ans Licht gehen. Ich möchte nochmal abschließend zusammenfassen, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann sind die Prioritäten falsch gesetzt. Wenn wir nur noch ans Arbeiten denken, nur noch ans Geld verdienen und unsere Beziehung zum Herrn leidet, dann ist das nicht in Ordnung. Dann regiert das Geld unser Leben. Wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann beeinflusst das die Arbeitsweise. Man wird plötzlich bereit zu betrügen, Steuererklärungen zu frisieren, weil man nur den persönlichen Gewinn sieht. Und wir haben festgehalten, wenn sich alles nur noch ums Geld dreht, dann nimmt Gott das sehr ernst.